25 Berserk People.
And now in season 18.
Presented by AVN. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcast ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein neunter Gast in Season 18 ist Valerie Ferencic, selbstständige HR-Interim-Managerin, davor unter anderem bei Montana Tech, Global Equity Partners, Zertifikate Forum Austria und lange Jahre bei WUM und jetzt wieder bei mir im Büro. Liebe Valerie, servus und herzlich willkommen.
Hallo lieber Christian, ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich auch, du warst einer der ersten Gäste damals im neuen Büro im Jahr 2016 in deiner Zeit beim Zertifikateforum Austria. Kennengelernt haben uns aber noch ein Jahrzehnt früher, damals bei Global Equity Partners, aber Karriere Werdegang Podcast. Ich beginne noch früher. Was waren so deine ersten Steps und deine Inspirationen in der Schule, dass das wurde aus dir, was du jetzt bist?
Ja, das ist schon so lange her, aber ich versuche mich zurückzuerinnern. Ich bin ja in Deutschland in die Schule gegangen. Aufgrund der beruflichen Tätigkeit meines Vaters habe ich in Bayern Abitur gemacht.
Siehst du, wusste ich gar nicht.
Ja, siehst du. Und es war für mich aber immer klar, ich möchte nicht in Deutschland studieren. Also ich möchte studieren, aber nicht in Deutschland, sondern unbedingt in Österreich. Und dann war auch klar, ich gehe nach Wien. Mhm. Und damals gab es ja noch nicht so viele Bachelor, Master, FH und sonstige Studien. Da war irgendwie Medizin, Wirtschaft, Jus oder Architektur. Und ich habe mich für internationale BWL entschieden. Das war für mich das Naheliegendste, was mir einfach, wo ich gewusst habe, das liegt mir. Ich mag die Sprachen gern, ich mag das Ausland gern. Ich war da irgendwie umtriebig und habe es auch nie bereut. Wobei ich ein bisschen sagen muss, das zieht sich auch so durch meine Karriereschritte. Den wirklichen Fokus auf HR, wo ich ja jetzt letztendlich fix gelandet bin, hatte ich damals nicht. Das war so ein bisschen wie, man sucht sich die Speziellen aus, was halt die anderen auch machen, ja, wenn man nicht so ganz fokussiert war. Und ich habe damals gemacht Finanzdienstleistung und Personalmanagement. Also insofern hat sich das
war
dann eh wieder
sehr
gefunden.
Viel dabei natürlich.
Genau, ja. Also und so haben sich das dann eigentlich meine Interessen gut wiedergespiegelt und mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Wunderbar. Wir haben dann noch eine schöne Journey natürlich, die wir durchgehen. Vorab frage ich dich, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Lieber Süßes, bitte.
Dann die Mannerschnitten an dich.
Dankeschön.
So, und jetzt werfe ich ein, mein Gast, zwei Folgen vor dir, der Toni Immer, ein langjähriger Aktienhändler, hat gesagt, von dir nach dem an dich. Du bist ja keine Aktienhändlerin, das werde ich jetzt hier in dieser Serie erstmals nennen, also an dich.
Von dir.
Wunderbar.
Das wird
dann horizontal weiter erzählt in diesen Folgen. Liebe Valerie, kennst du eigentlich den Steve Winwood?
Den kenne ich. Nicht persönlich, aber ich kenne ihn.
Er kennt dich auch, oder? Das spielen wir kurz ein. Ach, wie geil ist diese Nummer. Die ist dann später auch versampelt worden für einen Dancefloor-Song. Ich mag das einfach. Musste auch eingespielt werden so. Und jetzt gehe ich dorthin, wo du irgendwann mal eingetippt hast auf deinem eigenen LinkedIn-Profil und finde deine Station Institute for International Research, IIR. Ja, was hast du dort gemacht?
Ja, das war so mein erster Job nach der Uni. Das war gibt es immer noch ein Konferenzveranstalter und ich war da zuständig, diverse Seminare, Konferenzen inhaltlich zu strukturieren, aufzubauen, zu begleiten, von A bis Z einfach zu betreuen eigentlich. Ja. Mhm. Und das war ganz spannend nach der Uni, aber nach einem Jahr habe ich beschlossen, das ist doch nicht so ganz meines und habe mir was anderes gesucht.
Aber man lernt doch irgendwie strukturiert arbeiten, ne? Und Projektmanagement und solche Sachen.
Man lernt immer irgendwas, also nicht nur nach der Uni, sondern auch jetzt noch. Und insofern war das genau gut so.
Das war eine super Antwort, genau. Ja. Die nächste Station, ich gehe es durch einfach, dass wir dann länger bei den aktuellen Dingen, bei der Selbstständigkeit auch bleiben, die ich jetzt eh schon in der Anmoderation gespoilert habe. Excelate oder anders ausgesprochen, Retail und Brand Transformation Consulting. Klingt auch nach irgendeinem Gangster-Rapper-Song.
Ja, es war gar nicht so Gangster, aber es war ein spannendes Thema. Es war eine Unternehmensberatung mit Fokus auf eigentlich Handy. Also eigentlich heutzutage wäre es eine App. Nur damals, das wäre im Jahr 2002, glaube ich, oder 2001.
2001.
Genau, 2001, ich erinnere mich noch. da gab es noch den Nokia Communicator, an den erinnern sich vielleicht manche noch, und da war quasi so die Idee, kann man irgendwelche Apps entwickeln, sodass Immobilienmakler die Fotos dann auf dem Communicator herzeigen. Damals total futuristisch, ja, niemand hat geglaubt, dass das funktioniert, und jetzt ist es gang und gäbe. Also es war eigentlich eine spannende Zeit damals.
Und dein Job in der Firma?
Ich war Consultant. Ich war okay. Beraterin, und wir haben gemeinsam Projekte bei diversen Unternehmen betreut, IT-lastig und auch so Blaufunk und so weiter. Also es war quer durch.
Dann gehen wir doch gemeinsam ins Jahr 2003, und ich sage mal, das ist die Zeit, wo wir uns auch kennengelernt haben. Du bist angedockt bei den Global Equity Partners, bei der GAP, wesentlicher Player Venture Capital Private Equity, warst dann Head of Communications und HR. Das war, glaube ich, dann deine erste HR-Station, oder?
Genau, das waren so meine Anfänge im HR-Bereich. Typisch würde ich sagen, Michael Deuner und Global Equity Partners war das keine so allein, also keine Position, die nur ein Thema hatte, sondern da hat man immer alles Mögliche gemacht. Insofern war zusammengefasst PR, Investor Relations und eben HR. Aber das waren meine Anfänge eigentlich. Ja, es war spannend dort, und ich erinnere mich auch eben in meinem PR-Funktion haben wir zwei uns getroffen immer wieder. Genau. Und ich weiß, wir waren, das erinnere ich mich noch, wir waren einmal für ein Vorgespräch, für ein Interview von Michael oder ich weiß es nicht mehr genau, auf einen Café in der legendären Bar Italia. Da sind wir gesessen, das werde ich nie vergessen.
Das ist doch wunderbar, ja, genau. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wir haben damals, da hinter dir steht es auch sogar noch, also dort, wo ich jetzt über dich drüber schaue in meinem Büro, Private Equity Venture Capital Award, ja. GAP immer wieder gewonnen und so weiter. Das war schon eine andere Zeit damals, und ein Call to Action natürlich, dass die VC-BE-Szene in Österreich dringend wieder eine Belebung brauchen würde. Ja, du bist dann gewechselt, in Wahrheit quasi intern. Michael Deuner hast du genannt, Montana Tech, eine Unternehmensgruppe von ihm, Montana Tech Components, und auch dort Head of Human Resources, Head of Investor Relations and Public Relations, also zweimal Relations und einmal Resources, großer Aufgabenmix in einer Holding eigentlich, ne?
Definitiv ein großer Aufgabenmix, wobei man ja eigentlich die Human Relations fast auch, also Human Resources auch Relations nennen könnte, weil eigentlich geht es ja um die zwischenmenschlichen, genau, Beziehungen, gerade mit den Menschen und den Personen. Ja, das war ein sehr breit gefächerter Bereich, der wahnsinnig Spaß gemacht hat und eigentlich auch dann im Größeren agiert hat, weil das ja auch auf eine schweizerische Aktiengesellschaft war. Also da waren schon ganz andere Themen als vorher, quasi im lokaleren österreichischen Markt. Sehr spannend, viel gelernt. Der Michael ist ja ein wahnsinniger Visionär, mit dem ich zumindest sehr gerne zusammengearbeitet habe und mich auch immer noch gut mit ihm verstehe, und deswegen war das für mich eine total...
Ich finde ihn unglaublich lustig, ich mag ihn auch.
Ja, also, ich mag ihn sehr, spricht, und, ja, und
liebe Grüße an ihn, ja, genau.
War eine inspirierende, tolle Zeit. Also mit einer wahnsinnigen Lernkurve natürlich auch. Das war halt drei, vier Jahre nach der Uni, das war super.
Ja. Wo wir alle nichts dafür können haben, dass in der Zeit 2007, 2008 FF Lehman uns halt extern eine ziemlich beschauliche Krise hineingeschneit hat, wenn ich es jetzt mal harmlos erwähne. Ne? Das muss man schon sagen. Aber aus dieser Unternehmensgruppe sind ja etliche IPOs dann später hervorgegangen. War das noch in deiner Zeit? Ist es da schon losgegangen mit den Planungen? Glaube ich schon, oder?
Ja, das ist definitiv losgegangen mit den Planungen. War aber dann eben nicht mehr ganz mein Bereich, weil ich dann schon auch mehr den Fokus auf HR gerichtet habe. Wir haben dann eine Kollegin gehabt, die Investor Relations auch gemacht hat, weil ich dazwischen mal unterbrochen habe, mit Karenzen zwei Kinder gekriegt, hat sich das ein bisschen neu aufgestellt. Aber da waren die Anfänge von den IPOs, die habe ich da definitiv noch mitgekriegt, ja. Gott sei Dank wieder ein paar.
Genau, also war eh einer der wenigen Player in den letzten 15 Jahren, der was an die Börse gebracht hat, der gute Michael, und auch dafür danke. Gut, Anna, eine Avenue, Entschuldigung. Da kann ich mich an ein Foto erinnern, wo du eine von vier, wie so eine Popgruppe, die Frauen gesessen, sehr smart, seit da gesessen, alle glücklich.
Ja.
Ein Pinterest-Bild oder irgend sowas,
ja, war das, ja. Das war an und für sich eine gute Idee. Das war so nach der Montana, hat sich diese Möglichkeit einfach ergeben, ein bisschen unternehmerisch tätig zu sein. Und das hat mir Spaß gemacht und das wollte ich einfach ausprobieren. No risk, no fun. Und die Idee dahinter war, eine Online-Plattform zu gründen, eigentlich eine Community aufzubauen, wo man Tipps, Shopping-Tipps eigentlich teilen kann. Weil so wie wir Frauen, vielleicht die Männer auch, aber vor allem wir Frauen ticken ja so, wenn wir was suchen, dann fragen wir die beste Freundin oder die beste Freundin fragt wen anderen, und das ist dann sicher der beste Tipp. Mhm. Und das war die Idee hinter dieser Plattform. Das ist dann natürlich überhaupt nicht aufgegangen. Der Businessplan hat nicht funktioniert, und sich da in den Kopf zu setzen, man bildet eine Community. Ich meine, Das macht vielleicht Facebook und LinkedIn und Instagram, aber leider nicht wir vier sicher motivierten Unternehmerinnen. Aber es war trotzdem eine gute Erfahrung und eine spannende Zeit und ja, hat leider nicht funktioniert, aber macht auch nichts.
Ich bin jetzt noch neugierig. Vier Frauen, ihr wart schon befreundet oder habt ihr euch irgendwie zusammengecastet wegen der Skills?
Zum Teil. Also die Clara Hafner kannte ich von meiner Zeit bei Excelate, also einem früheren Job, die dort auch als Beraterin war. Und die hat das wieder mit einer anderen Freundin gemeinsam gegründet. Und dann haben wir noch eine vierte dazu genommen und so schließen sich manchmal die Kreise.
Also ich brauche mich jetzt selbst in meinem eigenen Podcast nicht schönreden. Das funktioniert nicht mehr, aber ich shoppe auch wieder, seitdem es Temu gibt. Hallo Heta, genau. Gut, ich richte mir nämlich gerade ein 80er-Jahre-Zimmer daneben an ein. Ja. Und da findest du über Temu, vom Mirrorball, über alle möglichen alten Poster, alles Mögliche, was es da so gibt und so weiter und so fort. Gut, 2016 bis 2018, das haben wir schon erwähnt, Zertifikate, Forum Austria, da haben wir wieder sehr viel Kontakt gehabt und da hast du mich auch im neuen Büro besucht, weil wir höchstwahrscheinlich irgendein Award vorbesprochen haben oder so. Sprechen wir auch über diese Zeit, das erinnert mich ja irgendwie an diese IIR-Geschichte, Strukturierung, Organisation von Veranstaltungen und alles Mögliche, ne?
Genau, das ist auch was mir Spaß macht. Ja, ich organisiere gerne, ich mache die Events gerne und das war so eine Zwischenstation. Irgendwie nach der Anna Avenue, die einfach nicht aufgegangen ist, war ich so ein bisschen, habe ich ein bisschen Orientierung gesucht, gebe ich ganz offen zu. Und dann kam diese Position eigentlich des Weges und ich habe mir gedacht, okay, das mache ich jetzt, das macht mir grundsätzlich Spaß. Ob es jetzt der wahnsinnige Karriereschritt ist oder nicht, war mir zu dem Zeitpunkt nicht so wichtig. Ich wollte was tun und habe dort die Awards betreut und das hat mir Spaß gemacht. Und ich bin auch mit der Heike Abter super ausgekommen. Das war ein sehr nettes
die
Setting.
Auch also lieb grüßen lassen,
genau, die lassen wir gerne auch lieb grüßen. Und insofern, es war einfach eine Station in meinem Weg.
Und du hast vorher geschaut, wer Beirat ist und hast gedacht, hey, der Christian, da docke ich jetzt an.
Genau, aber es war wirklich so. Ich kann mich erinnern, dass ich deinen Namen da gelesen habe und mir gedacht habe, okay, bekannte Gesichter sind ja auch immer, wenn man die bekannten Gesichter mit was Positivem konnotiert, was ich bei dir tue, dann ist das ja auch immer nett, wenn man sich irgendwo wieder trifft.
Jetzt spiele ich nochmal kurz in Steve Winwood ein. Ja, danke dafür. Ja, na, es ist eine tolle Zeit und die Zertifikateindustrie, du hast schon recht, das ist ein bisschen so eine Bubble natürlich. Ja. Da kennt jeder jeden. Kaum Fluktuation, unglaublich leibernde Leute, aber es ist sicherlich noch was zu tun, dass man es mit der restlichen Geldanlagewelt stärker vernetzt. Und das habe jetzt ich gesagt. Gut, also mir macht das Gespräch wieder mal irrsinnig viel Spaß und du bist dann bei einem Big Brand so ins Management, sage ich mal, gegangen. Woom, auch als HR, Woom, man kennt die Fahrräder für die Kids in verschiedenen. Erzähl kurz drüber, über Woom, für die Woom nicht kennen. Was macht Woom?
Gerne. Woom war zum damaligen Zeitpunkt ein Startup eigentlich noch, wie ich 2018 angefangen habe und hat damals wie heute hochqualitative, hochwertige Kinderfahrräder entwickelt. Und der USP, den es immer schon gab, war, dass nicht so wie die Konkurrenz Erwachsenenfahrräder geschrumpft wurden und einfach quasi ein bisschen kleiner gemacht worden, damit sie nicht auf 1,80, sondern auf 1,20 Körpergröße passen, sondern es sind über 80% der Komponenten selbst designt und auf Kindergröße angepasst. Mhm. Also wirklich, da sind Studien und Daten gesammelt worden, wie das genau designt sein muss, damit es auf Kinderhände, auf Kinderfüße passt, Kinder bremsen anders mit dem Rad, als das Erwachsene tun und das alles ist da reingeflossen. Sie haben einen stolzen Preis, aber sie haben auch eine wirklich gute Qualität und haben das Radfahren, glaube ich, für Kinder schon sehr verändert, im Positiven.
Sonst würde man es nicht so häufig im Stadtbild sehen. Ja, und sie wachsen, ja, es ist auch ein cooler und sie schauen auch leibend aus, finde ich. Strategische Projekte waren auch irgendwie Aufgabe. Ist es da um HR-Dinge gegangen oder darüber hinaus?
Ja, also ich war eigentlich immer für HR zuständig. Allerdings war der Anfang klassisch Startup, den erzähle ich kurz, weil die Stelle war ausgeschrieben als HR-Managerin 20 Stunden und ich habe da das Bewerbungsgespräch irgendwo in der Lagerhalle am Mittagstisch gehabt. Alle haben zugehört, also das war so mittendrin. Und der Markus Ihlenfeld, einer der Gründer, hat gesagt, Valerie, 20 Stunden, machen wir mal 20 Stunden. Ich glaube, wir haben gar nicht genug für dich zu tun. Mhm. Und kurze Zeit später, ich glaube, ein Jahr später, habe ich Vollzeit gearbeitet, war Teil des Senior Management Teams, war Head of HR oder wie es dann bei Woom geheißen hat, Employee Experience. Und dann ging die Reise los und durch die Decke mit allen Höhen und Tiefen, aber strategisch, operativ, HR mit global und regional. Also wir haben bei Woom alles durchgemacht, glaube ich, was man als Organisation in dem Bereich erleben kann.
Dann schmeiße ich da noch einen Zeitstempel rein, der in unser aller Leben natürlich wichtig war und bei dir in die Womb-Phase fällt, so wie bei der Gepphalt und bei Montana dann irgendwann Lehman gekommen ist, wo man nichts dafür kommen. Gerade für eine HR-Managerin wird die Pandemie natürlich ein Hammer gewesen sein, aber für euer Produkt ja durchaus spannend, glaube ich, weil viel andere Dinge als Radfahren durfte man ja nicht. Ne?
Das ist richtig, ja. Also es war eine interessante Zeit, weil auf der einen Seite, so wie du sagst, die Räder sind die Verkäufe sind durch die Decke gegangen. Wir wussten aber tatsächlich im April nicht, also wir haben damals auch bei WUM Kurzarbeit eingeführt, wir haben nicht gewusst, wohin die Reise
Blindflug
geht.
Blindflug für alle.
Blindflug für alle und werden die Händler Räder verkaufen können, zahlen sie ihre Rechnungen, wie viel Geld kommt dann auch bei WUM an? Man muss sagen, die Händler waren wahnsinnig kreativ, die haben die Räder in die Autos, in die Kofferräume in die Autos gegeben, haben dann, wenn die Kunden gekommen sind, von innen den Kofferraum im elektrischen Schlüssel aufgemacht, die Leute haben die Räder rausgenommen und so sind die Räder verkauft worden. Also sie waren kreativ. Auf der anderen Seite war das natürlich von der HR-Seite her extrem herausfordernd.
Also alle neu digital onboarden oder so, ne?
Ja, wir waren Gott sei Dank, wir hatten einen sehr fähigen IT-Administrator, der schon davor alle auf Laptops umgestellt hat. Bis auf die Designer, die brauchen einfach andere Geräte, die mit mehr Power, aber wir haben alle unsere Laptops genommen und beim ersten Lockdown sind wir nach Hause gefahren. Warte ich bis heute auf diese Zeit, wo mir alle erzählt haben, wir im Lockdown und es war so langweilig, wir haben alle nichts zu tun gehabt. Ich bin rotiert, ja. Also die HR-Abteilungen, denen war sicher nicht langweilig. Ich hatte zwei Kinder, die waren damals 10 und 9 ungefähr, Volksschule mit Homeschooling und alles. Also mein Mann und ich, wir waren auf Turbo die ganze Zeit. Aber es war natürlich HR da eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, weil da, ich glaube, das ist auch so der Start gewesen, wo klar war, wenn HR nicht mit am Tisch sitzt, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Ja, und das ist Gott sei Dank bei WUM und auch in vielen anderen Unternehmen auch so geblieben, dass HR wirklich einen Sitz am Tisch hat, weil das ist einfach wichtig.
Mhm. Ich habe dich dort wirklich Top-Management auch wahrgenommen. Meine Pandemie, für mich, ich bin da wieder Grissemann, das war die schönste Zeit, weil da habe ich nirgendwo mehr hingehen müssen, Fernsehserien schauen, laufen, ne? Schöner geht's nicht. Die Leute habe ich schon vorher erkannt, alle. Das war schon alles digital gegangen, war schon eine feine Geschichte.
Beneidenswert.
Ich habe es wirklich genossen, aber natürlich das menschliche Leid und so rundherum, das waren schon andere Wahrnehmungen, das möchte ich ausschließen, aber alles andere war lähmend für mich. Gut, ich erwähne bei jedem Gast, den ich länger kenne, zwei Dinge. Eins ist gesetzt, wann haben wir uns kennengelernt? Das haben wir, glaube ich, festgemacht mit der Global Equity Partners Zeit, dann wieder länger im ZFA. Und wenn es der Fall ist, und das ist oft der Fall, wann hat sich mein Gast selbstständig gemacht? Und das ist eine junge Geschichte bei dir. Und zwar hast du die VF Consulting gegründet. Und VF steht für Vienna Female oder vielleicht, wofür steht das?
Vielleicht auch wie Vienna Female, man kann ja reininterpretieren, was man möchte, aber der Ursprungsgedanke war einfach mein Name, mein Initialen, weil er Referenz ist. Genau.
Und genau, das ist auch ein Selbstbewusstsein. Ich spiele auch mit der Marke CD. Ja, meine Initialen, und der Podcast heißt Audio CD, was eigentlich kaum jemand kapiert, dass ich damit einfach herumtue, aber es ist eine gute Gelegenheit, auch das anzubringen. Ja, dann machen wir doch mal eine Figurenzeichnung von der VF Consulting. Entscheidung zur Selbstständigkeit finde ich einfach cool. Als HR-Interimsmanagerin habe ich dich gleich anmoderiert und da gibt es jetzt, glaube ich, schon einen ersten spannenden Case nach wenigen Monaten. Sprechen wir drüber.
Genau, gerne. Ja, also das war mein Glück eigentlich. Ich habe nach WUM überlegt, gehe ich wieder in ein Angestelltenverhältnis oder mache ich mich selbstständig und habe dann irgendwie für mich gespürt, die Selbstständigkeit ist es jetzt oder nie. Ich probiere das jetzt einfach. Und wollte mich dann mit 1. März 2025 selbstständig machen und durch Zufall hat sich davor schon ein Mandat ergeben, eben bei Manpower, wo ich in der Organisationsentwicklung unterstütze und habe dann früher gegründet als geplant, weil die brauchten genau jetzt wen und das jetzt war der 17. Februar und dann habe ich da noch schnell meinen Gewerbeschein aktiviert und so weiter. Gott sei Dank war alles vorbereitet und bin da reingestolpert ein bisschen, aber macht mir wahnsinnig Spaß und ich merke auch, die Selbstständigkeit war definitiv einfach das Richtige für mich. Ich fühle mich wohl, es taugt mir wunderbar.
Wenn jemand Gewerbeschein erwähnt, muss ich als Selbstständiger fragen, Wirtschaftskammer, ist das bei dir so easy gegangen wie bei mir mit dem Gewerbeschein?
Also ich bin ja Wirtschaftskammer Niederösterreich, ja, weil ich in Klosterneuburg zu Hause bin und das hat wunderbar funktioniert. Also sowohl die Außenstelle in Klosterneuburg war top in den Informationen, in der Schnelligkeit, als auch die BH Tulln dass ich meinen Gewerbeschein da früh aktiviert habe. Die haben gesagt, kein Problem, schreiben Sie ein E-Mail und wir machen das mit dem Datum. Also unkompliziert, schnell, kompetent, wunderbar.
Muss auch einmal gesagt werden. Ich habe das damals auch, ich habe Angst davor gehabt und dann war es auf einmal sofort erledigt. Ja,
ja, ich habe da einfach hingeschrieben und haben mir gedacht, schauen wir mal, was kommt. Ich habe bei null angefangen, ich habe mich nicht ausgekannt, aber das haben sie sehr schnell eigentlich geschafft.
Jetzt noch die Frage weiter zu Manpower. Ist ein Riesenunternehmen, da geht es, glaube ich, um die Österreich-Geschichte von Manpower, oder?
Genau, richtig. Das ist so ein bisschen back to the roots, weil die quasi die österreichische Entity ist im Herbst letzten Jahres von Investoren, deswegen ein bisschen back to the roots zu meinen Ursprüngen, aus dem Konzern rausgekauft worden und ist jetzt quasi eine eigenständige Gesellschaft, die jetzt gerade so diesen Carve-out macht, also aus dem Konzern, diesen IT-Carve-out und so weiter. Und da ist einfach jetzt ganz viel auch Organisationsentwicklung gefragt, dass man die Teams einfängt, dass man Themen verändert auch, dass man die Strukturen aufbricht, dieses Konzerndenken ein bisschen rausbringt, weil das jetzt eine super agile Organisation ist, mit der man wahnsinnig viel machen kann und das macht auf der einen Seite Spaß und auf der anderen Seite gibt es auch dort wieder so ein Senior-Management-Team, was mich ein bisschen an die Zeit an WUM erinnert, wo einfach die Chemie so passt und wo man gerne miteinander arbeitet und das macht so viel aus und deswegen glaube ich, bin ich dort auch so gerne.
Wunderbar. Und wenn ich es richtig verstanden oder rausgelesen habe in den ersten Monaten deiner Selbstständigkeit, ist da durchaus eine Spezialisierung innerhalb deines HR-Consulting auf jüngere Unternehmen, auch Startups, Scale-Ups oder auch kleinere Mittelbetriebe oder sonst irgendetwas, ne? KMU.
Genau, ja. Also das ist das, wo ich meinen Fokus sehe, wo ich auch weiß, das kann ich. Und meine Ursprungsidee war eigentlich zu sagen, ich helfe euch Startups, euch Scale-Ups, ich helfe euch Fehler zu vermeiden. Weil natürlich, vor allem bei WUM in der intensiven Zeit mit dem schnellen Wachstum und so weiter, natürlich sind da Fehler passiert. Und die Kultur aber war dort so, dass es okay ist. Ja, wir machen Fehler, wir lernen draus und machen weiter. Und ich weiß aber jetzt, was man falsch machen kann. Ich weiß auf der anderen Seite auch, manche Dinge müssen in einer Organisation passieren, damit die ihren Charakter entwickelt, damit das so die eigene Organisation wird. Aber manches kann man vermeiden und das war so mein Ansatz, dass ich sage, ich komme zu euch in die Unternehmen und helfe euch, diese Fehler gar nicht erst zu machen, weil ich eben weiß, was passieren kann.
Also es muss nicht immer gleich ein Interims-Managerin-Job sein, sondern es kann auch Hands-on-Beratung sein für Führungskräfte und die ganzen Strukturen irgendwie abzudaten und zu skalieren, oder?
Genau, das auf jeden Fall. Es können auch einzelne Projekte sein. Mhm. Es kann sein, wir wollen eine Job-Architecture einführen, Compensation and Benefits. Wir wollen ein Cafeteria-System für Benefits machen. Wir haben da jetzt dieses eine Projekt und keine Kapazitäten. Bitte kannst du uns helfen. Also das ist, die Palette ist breit.
Mhm. Wir sprechen jetzt Q2 2025, die Pandemie können wir als Pandemie hoffentlich abhacken. Da ist viel passiert mit der HR, mit einer Erneuerung. Was würdest du jetzt definieren als die großen Challenges, Herausforderungen und Chancen moderner HR?
Das ist eine gute Frage. Also was, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen der Dauerbrenner wird, ist tatsächlich die Retention. Also wie kann ich die guten Mitarbeitenden halten? Wie kann ich am Markt mich gut positionieren, sodass ich, sofern ich überhaupt die Möglichkeiten habe in dieser wirtschaftlichen Situation, in der wir sind, es geht ja auch nicht allen Unternehmen so, dass sie wachsen, aber wie kann ich attraktiv am Arbeitsmarkt bleiben, damit ich die guten Talente auch wieder akquirieren kann? Ich glaube, das Wichtigste ist aber vor allem auch, dass ich die Kultur im Unternehmen in einer Art und Weise aufbaue und erhalte auch, dass ein Zusammenhalt da ist und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Vision, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und da zählen ganz viele Dinge drauf ein. Ja, also es braucht ja auch jeder was anderes. Wir sind mit Individuen unterwegs. Die einen wollen mehr alleine arbeiten, die anderen mehr im Team. Dritten ist der Status wichtig. Also da gibt es auch viele Aspekte, die man betrachten muss, aber es geht immer um den Menschen. Und diese Employee Experience ist einfach wichtig. Und das muss der Fokus drauf sein. Was das Schwierige ist, man muss immer die People Strategy mit der Business Strategy verlinken. Und da kann es halt manchmal auch haken. Und das ist dann auch das, wo HR diese Gratwanderung schaffen muss. Wie schaffe ich sowohl die CEO oder die Geschäftsführung zu unterstützen, damit das Unternehmen erfolgreich ist, aber das auch so zu übersetzen in eine People Strategy, dass ich zwischen Ehrlichkeit, Transparenz und ohne wen zu vergraulen, vielleicht da irgendwie einen guten Match zustande bringen. Also es kann herausfordernd sein.
Ich finde, es hat in den vergangenen Jahren zwei Upgrades für Positionen in Unternehmen gegeben. Das ist zum einen die Position eines oder einer CFO und dann HR. Meine persönliche Wahrnehmung von Beobachtung großer Konzerne. Frage noch die KI und HR. Wie spielt die da rein? Wo kann man es anwenden und wo macht es wenig Sinn?
Also die KI in HR kann man wirklich gut anwenden, sei es geht's um Jobprofile, sei es um Stellenbeschreibungen, Inserate, solche Themen. Man kann wahrscheinlich auch eine Struktur, wie ich habe so und so viele Mitarbeitende, ChatGPT kann man wunderbar Dinge fragen, wie soll die Struktur sein, ich habe die und die Levels, wie kann ich es vereinheitlichen und so weiter. Da kann man viel Prozesse und Strukturen sich Input holen oder auch erstellen lassen. Aber letztendlich die Kommunikation mit den Menschen, ja, also wirklich dann die Themen zu transportieren, die Leute abzuholen, wo sie gerade sind, ist doch so individuell, dass man das derzeit zumindest, und ich hoffe natürlich, dass das nie der Fall sein wird, dass man da die menschliche Zusammenarbeit, die menschliche Ebene braucht und das direkte Gespräch. Mhm. Also die Kommunikation bleibt Gott sei Dank wichtig, aber sich Hilfe zu holen durch künstliche Intelligenz, warum nicht auch hier?
Ich bin ein Riesenfan von menschlicher Kommunikation, aber ich glaube, es gehört halt zu den Senior-Experten-Skills und Tools dazu, dass man die KI versteht und von ihr auch profitieren kann, um abzukürzen irgendwie, ne? Und daraus meine Learnings zu ziehen.
Definitiv, ja.
Wenn ich jetzt Sachen verlinken möchte, was Erreichbarkeit betrifft, wenn Hörerinnen und Hörer unseres Gesprächs dich kontaktieren wollen, wie macht man das am besten?
Gerne mein LinkedIn-Profil, das ist aktuell, da sind noch meine Kontaktdaten drauf. Ich bin gerade dabei, meine Webseite zu gestalten, die hoffentlich nächste Woche, Ende nächster Woche dazu, sagen wir als Ostergeschenk, vielleicht liegt sie im Osterkörbchen für manche,
alle, genau, für mich. Für dich und interessieren, alle, genau, ja, für richtig. Zusammenarbeit. Ja.
Also die ist schon fast fertig, aber braucht jetzt so den letzten Schliff. Und da steht dann eigentlich alles drauf, wo man mich gut erreichen kann und finden kann.
Dann möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Eins, eine Kollegin von mir, die du eh auch kennst, hat mich darauf hingewiesen, hey, heute am Abend die Valerie ist im Fernsehen und zwar Doc 1 beim Hanno Settele. Wow, sage ich mal. Und ich habe mir es dann noch angeschaut. Was war das damals?
Das war ein ganz lustiger Zufall, wo ich über drei Ecken dazugekommen bin, wo jemand Informationen eigentlich so aus dem täglichen Leben zur Elektromobilität gesucht hat, einfach so Erfahrungsberichte. Und ich habe dann mit der telefoniert und habe ihr alles Mögliche erzählt, weil ich damals ein Elektroauto gefahren bin. Und dann hat sie am Schluss gesagt…
Klingt nach Vergangenheit.
Jetzt fahre ich keins mehr, aber ich bin am Überlegen, was wieder deiner. Kommt. Und dann hat die am Schluss des Gesprächs gesagt, okay, und das drehen wir jetzt für die Doc 1. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, das machen wir sicher nicht, ich will doch nicht ins Fernsehen und das mache ich nicht.
Und du warst im Fernsehen.
Und dann habe ich mir gedacht, natürlich, ja. Genau, ich habe mir gedacht, man wächst nur außerhalb der Komfortzone und habe das dann auf mich zukommen lassen und hatte wirklich viel Spaß. Der Hanno Settele ist ein wahnsinnig lustiger, cooler Typ und es war total unkompliziert und mal eine ganz neue Erfahrung.
Genau, und auch noch ein Punkt aus dem Vorgespräch, da geht es nicht um elektroverstärkte Mobilität, um ein Hobby von dir, das Rennradfahren. Das machst du mit Muskelkraft, oder?
Das mache ich mit Muskelkraft, wobei es auch Rennräder mit Motor gibt, habe ich mittlerweile gelernt, aber meines, ich habe auch nur ein Rad, die richtigen Radfanatiker haben ja immer N+1. Räder, ich habe nur ein Rad und habe das Rennradfahren entdeckt. Ich bin früher immer wieder Mountainbiken gefahren, aber das Rennrad mit der Geschwindigkeit macht mir irgendwie mehr Spaß. Das ist eine tolle Bewegung und man kommt an die frische Luft, schont die Knochen mehr als das Laufen. Das habe ich irgendwie ein bisschen reduziert und ja, taugt mir einfach, macht Spaß.
Und von Klosterneuburg weg gibt es ja unglaublich lange Geraden, aber auch Hügel. Was fast lieber?
Die lange Gerade, aber ich schaffe auch die Hügel.
Einfach der langen Gerade, wenn du einen Gegenwind hast, also bist du wahnsinnig.
Ist auch das anstrengend, ist
ein Trend, genau. Gegen Donau und so weiter, aber wunderschöne Radstrecken, durchaus auch mit etlichen Traffic. Liebe Valerie, Abschlussfrage von mir. HR hast du dir immer mehr als dein Interessenszentrum herausgesucht und professionalisiert. Was ist das, was der HR am meisten taugt?
Die Zusammenarbeit mit den Menschen. Sei es eine Ebene drüber, sei es auf der gleichen Ebene, sei es die Mitarbeitenden, es macht mir Spaß, der Austausch und es gibt einfach auch wahnsinnig viel Hands-on zum Umsetzen und ich mache beides gerne. Und das ist für mich in HR die perfekte Mischung zwischen dem strategischen Ansatz, dem operativen und der Austausch mit den Menschen.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Hat mir riesig Spaß gemacht, ich glaube, man hat's gehört. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese inspirierende Folge HR, diesmal im Zentrum. Ein Tschüss von meiner Seite.
Tschüss Sie alle und danke Christian, dass ich da sein durfte.
Tschüss Sie, fand ich jetzt wunderschön. Ich freue mich. Ciao, ciao. Energy walk alive.
by EVA-ON, Energy Water Line.